Und ich will dich einfach da mit auf die Reise nehmen, dass du wirklich sagen kannst, Amen, so ist es. Ein schweigender Himmel ist einer der unerträglichsten Qualen für einen leidenden Menschen. Und ich hoffe, dass durch diese Predigt, dass du Gott tiefer verstehen kannst, dass du vielleicht die Geschichte, in der wir sind, besser verstehen kannst, den Sinn dahinter. Und ich denke so gerade an Hiob, ja, der sagt am Ende von dieser Erfahrung, durch die er gehen musste, sagt er, ich habe Gott gesehen. Und ich hoffe, dass du das auch ein ganz kleines bisschen tun kannst nach dieser Predigt. Ja. Wenn wir durch eine Periode gehen, wo wir Leiden erfahren, da kann sehr schnell der Gedanke kommen, dass Gott entweder dumm oder böse ist. Ja, das fällt mir selbst schwer, das zu sagen, dieses Wort, weil genau das Gegenteil der Fall ist in Potenz. Entweder Gott ist inkompetent, das heißt, er will etwas, aber er kann es nicht, oder er ist indifferent. Er kann das zwar, aber es juckt ihn nicht. Er will es vielleicht auch gar nicht. Entweder er hat die Kontrolle verloren oder es mangelt einfach an Liebe. Und ich will dir zeigen, dass Gott Licht und Liebe ist. Ja? Du kennst vielleicht dieses Beispiel von einem Kind, was einem Schmetterling hinterherläuft. Ja? Okay? Die Geschichte geht so, Vater und Kind gehen auf eine Wiese, das Kind sieht einen Schmetterling, der Vater sagt, Vorsicht, nicht einfach so hinterherdabbeln. Und er läuft auf jeden Fall diesem Schmetterling nach und da ist ein Abgrund. Er läuft dem Abgrund entgegen und plötzlich sagt der Vater, stopp, Vorsicht. Ja? Das Kind sieht aber nur diesen Schmetterling, läuft weiter. Irgendwann, so ist nun mal die Geschichte, muss der Vater die Flinte nehmen und schießt dem Kind in die Beine. Das Kind fällt natürlich hin, denkt, ach du Schande, hat der Papa mich nicht lieb und so weiter, muss ins Krankenhaus, hat einen Gehfehler fürs ganze Leben und hasst den Vater dafür. Und irgendwann bringt der Vater, wenn das Kind alt genug ist, zu dieser Stelle hin und zeigt ihm, schau mal, du wärst in den Abgrund gefallen, wenn ich dir nicht in die Beine geschossen hätte. Okay? Und jetzt sagst du, okay, das Beispiel hinkt aber ein bisschen, weil der Vater hat dem Kind ja auch, also wenn wir jetzt das übertragen auf Gott, dann würdest du ja sagen, aber Gott hat dann übertragen gesehen, ja, das Verlangen nach dem Schmetterling zum Beispiel in das Kind auch reingetan. Wie mies ist das denn? Er hat auch den Abgrund geschaffen. Er ist auch allmächtig, er hätte das Ding doch ganz anders lösen können. Jetzt kommt mal ein kurzer Knaller, ja. Jetzt kommt mal wie beim Arzt die Spritze, die ein bisschen wehtut, aber da müssen wir durch. Die Bibel nennt das Hochmut, was du da tust. Weißt du warum? Weil du sagst, ich verstehe das ganze System, aber es gibt eine einzige Sache, die verstehe ich nicht, nämlich wie Gott agiert. Und ich will dir sagen, genau das Gegenteil ist der Fall. Der Jesus hat mal gesagt, in Matthäus 5 ist es, ist nicht Matthäus 5, das ist egal. Auf jeden Fall hat er gesagt, wenn ihr nicht umkehrt, ja, und werdet wie die Kinder, das heißt umkehrt, du musst anders denken, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann werdet ihr nicht in das Reich Gottes eingehen. Das heißt auf gut Deutsch, Leute, ihr müsst demütig werden. Und das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung. Und ich will dich einfach da mit auf die Reise nehmen, dass du wirklich sagen kannst, Amen, so ist es. Ja, ich denke jetzt ein bisschen demütiger. Und zwar mein erster Punkt ist der, dass du sagst, ich verstehe gar nichts, weil ich das wirklich glaube. Ich glaube wirklich, dass ich fast gar nichts verstehe auf dieser Welt. In der materiellen Welt, auf der Erde, was ich hier um mich rum habe, wie viel weniger dann noch im Himmel, ja, der immateriellen Welt. Und ich möchte jetzt an zwei Punkten zeigen. Einmal will ich dir zeigen, dass wir wissen als Menschen, dass wir einen intellektuellen Knick in der Optik haben, ja, und wir wissen auch, dass wir einen moralischen Knick in der Optik haben. So, fangen wir vielleicht erstmal mit unserer intellektuellen Begrenztheit an. Und zwar Beispiel Hiob. Ja, der Hiob, der ist ja auch jemand, der am Anfang der Geschichte denkt, er wüsste etwas. Der sagt, Hiob 13, Vers 15, ich lese vor, ich will meine Wege ihm ins Angesicht rechtfertigen. Er sagt, okay, ich check nicht, was hier passiert und Gott soll doch einfach mal auftauchen hier oder ich gehe zu ihm hin und dann werde ich es dem erklären. Und dann werde ich ihm mal Fragen stellen und dann werden wir mal sehen, wer Recht hat. Gott erscheint, Hiob 38, und sagt, wer ist es, der den Rat verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Er sagt auf gut Deutsch, wer labert hier rum, ja, von Sachen, wo er keine Ahnung hat? Er sagt, okay, du hast, habe ich gerade gehört, was du gesagt hast, dann steh mal auf, und dann will ich dir mal ein paar Fragen stellen und dann kannst du mich ja mal belehren, okay? In Bibeldeutsch heißt das, gürte doch wie ein Mann deine Lenden, so will ich dich fragen und du belehre mich. So, dann findet ein Dialog statt und dann sagt Hiob, am Ende von diesem Dialog sagt er genau das, was Gott auch am Anfang gesagt hatte. Wer ist es, der den Rat verhüllt ohne Erkenntnis? Fast die gleichen Worte. So habe ich denn beurteilt, was ich nicht verstand. Dinge, die zu wunderbar für mich sind, die ich nicht kannte. Und ich hoffe, dass der Herr uns dahin führen kann, ja, dich und mich, dass wir das wirklich gut verstehen. Und ich will es versuchen, mit menschlichen Worten noch ein bisschen zu erklären, was das Problem ist. Und zwar, wir sind intellektuell begrenzt. Warum? Weil uns die Vokabeln fehlen. Worte oder Vokabeln, ja, brauchen einen Kontext. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich sage dir mal ein Wort, was vielleicht nicht jeder kennt hier. Ja, ich glaube, nicht jeder von euch kann Latein. Deswegen sage ich euch mal ein Wort auf Latein. Ja, das heißt Amicus. Okay? Wenn du jetzt kein Latein kannst und das Wort nicht kennst, dann will das nichts heißen für dich. Ja, kannst du sagen Kuss, ja, denkst an Kuss oder irgendwie sowas, ja. Aber Amicus will nichts heißen für dich. So, und jetzt schaffe ich mal ein bisschen Kontext. Nämlich, ich erkläre dir mal auf Deutsch ein bisschen, was ein Amicus ist. Das ist eine Person, mit der du dich oder mit der ich zum Beispiel auf gegenseitiger Zuneigung, nicht sexuell, ein beruhendes Verhältnis habe. Okay. Wenn du jetzt drüber nachdenkst, würdest du denken, ein Freund? Genau, ein Freund. Wie hast du das rausgefunden? Dadurch, dass ich dir Kontext gegeben habe mit Worten. Ja, ich habe gesagt, Amicus ist und dann habe ich den Kontext geschaffen mit Worten. Ich habe dir gesprochen von einer Person zum Beispiel, von Zuneigung, von einem Verhältnis und so weiter. Und das hat bei dir dazu geführt, dass du gesagt hast, hey, ich glaube, wovon du redest, ist ein Freund. Ich hätte das auch machen können durch ein Video, ohne Worte. Einfach zwei Leute, die auf dich zukommen, die sich umarmen und sagen, ich glaube, das sind Freunde. Das ist der Kontext, der geschaffen wird. Und um das zu erklären, was das Wort Freund bedeutet. Ja, jetzt weißt du, dass es auf Lateinisch Amicus heißt. Wenn jetzt irgendjemand dir nochmal Amicus sagt, dann weißt du, das ist Freund. Gut. Sehr, sehr gut. Jetzt ist das Problem, ja, dass wir nicht in demselben Kontext wie Gott leben. Denn Gott lebt außerhalb von Raum und Zeit. Okay? So. Und jetzt gebe ich noch ein weiteres Beispiel, um zu verstehen, wo das Problem ist, dass Gott außerhalb von Raum und Zeit lebt. Nur vielleicht nur mal auf den Raum bezogen. Stell dir vor, zwei Personen, die leben in einem zweidimensionalen Raum. Das ist relativ schwierig für uns vorzustellen, aber stell dir es einfach mal vor. Zwei Personen leben in einem zweidimensionalen Raum. Jetzt kommt ein Ball, der dreidimensional ist und fliegt durch diesen Raum durch. Weißt du, was die Person sieht? Die Person sieht etwas, was einen Anfang hat, ja? Dann, und dieser Anfang ist ein Punkt. Dann wird dieser Punkt zum Strich. Dann wird dieser Punkt irgendwann größer, ist also dynamisch diese ganze Geschichte, und dann wird es wieder kleiner und es hört auf zu existieren. Und das Interessante natürlich ist, die Wahrheit ist, dass der Ball, der hat keinen Anfang, ja, der ist auch nicht ein Punkt, der wird auch nicht zum Strich, der wird nicht größer, der wird auch nicht kleiner und der hört auch nicht auf zu existieren. Alles ist eigentlich falsch, ja, was die wahrnehmen können. Und das ist genau das, was Gott dem Hiob auch sagt. Der sagt dem Hiob, du bist limitiert. Es gibt Dinge, die checkst du einfach nicht. Wir können das nochmal durchlesen in Hiob 8, 38, Vers 4. Da steht er, wo warst du denn, als ich die Erde gründete? Tu es kund, wenn du Einsicht besitzt. Du hast nicht diese Einsicht, Hiob. 40, Vers 2. Will der Besserwisser mit dem allmächtigen Rechten, der da Gott zurechtweist, antworte darauf. Okay, wenn du alles weißt, ja, wenn du grundsätzlich alles weißt, nur eine Sache, die weißt du halt nicht, dann fangen wir mal an, über das Ganze zu reden. Und dann realisierst du, du weißt eigentlich fast gar nichts. Schau dich mal um in der Welt und überleg dir mal, wie viel du eigentlich verstehst von dieser Welt. Weißt du, wie eine Kamera funktioniert? Wirklich? Habe ich keine Ahnung. Wie so ein iPad funktioniert? Wie Sound funktioniert? Wie Schallwellen zusammenarbeiten? All diese Dinge. Ich habe keine Ahnung. Jetzt sagst du ja, aber manche Leute wissen das. Ja, manche Leute wissen das, aber das sind Experten, die haben Einsicht in diesen Bereich. Aber in den ganzen Bereich, es gibt wieder ganz viele andere Sachen, wo die keine Ahnung haben. Ja? Und deswegen, wir haben nicht den Überblick. Ja? Wir haben nicht den Überblick. Und ganz viele Dinge, die wissen wir selbst als Menschheit noch überhaupt nicht. Das Meer zum Beispiel. Ja, das haben wir seit Jahrtausenden mit uns. Wir haben keine Ahnung so richtig, was da drin vorgeht. Und so weiter. Wir haben keine Ahnung. Wir wissen ganz, 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 ganz wenig. Ja, und wir haben noch nicht mal unsere Hausaufgaben gemacht und gehen schon zu Gott. Ja, und sagen ihm, hey, wir wollen mal, wir haben das Irdische nicht verstanden und wir wollen das Himmlische verstehen. Und Gott sagt, Leute, das ist eine Stufe zu groß. Und deswegen hat Jesus gesagt, das ist in Matthäus 5, da hat er gesagt, glückselig sind die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Eine ganz wichtige Voraussetzung, um das Reich der Himmel, das heißt Gemeinschaft mit Gott zu haben, ist, dass du arm bist im Geist. Das heißt nicht, dass du doof bist. Das heißt einfach nur, dass du nicht glaubst, dass du super schlau bist. Dass du deine eigene Begrenztheit merkst. Und das ist ein ganz großer Schritt vorwärts. Aber weißt du, wir sind nicht nur intellektuell begrenzt, sondern wir sind auch moralisch. Wir haben auch moralisch einen Knick in der Optik. Ja? Und das bedeutet, dass der Mensch böse ist. Das ist auch wieder ganz einfach zu verstehen. Und das ist wirklich der erste Schritt, wie du überhaupt Gott nähern kannst, dass du erstmal kapitulierst und erstmal verstehst, ich bin böse. Und da wiederum, da brauchst du noch nicht mal großartig die Bibel, um das zu verstehen, dass das der Fall ist. Warum? Schau dir einfach, jetzt schaffen wir mal wieder Kontext, ja? Der Mensch ist böse, wir schaffen mal einen Kontext, um zu verstehen, ob das wirklich wahr ist. Ein Kontext zum Beispiel geschichtlich. Die Geschichte des Menschen ist die Geschichte des Krieges. Ja, es ist nicht so, dass Menschen immer friedlich zusammen waren. Menschen sind immer eigentlich im Kampf gegeneinander. Das ist die Geschichte der Menschen. Die Geschichte der Menschen ist die Geschichte von Krieg. Wenn du dir Fortschritte anschaust, die wir gemacht haben, dann haben wir Fortschritte gemacht aufgrund von Kriegen. Ja. Okay, also die Geschichte des Menschen ist schon mal im Großen und Ganzen nicht sehr brillant. Dann hast du etwas in dir drin, ja. Die Bibel sagt, dass wir in uns selbst, dass wir einen Zeuge haben, einen internen Zeugen, der uns anklagt. Das ist unser Gewissen. Wir haben Mitmenschen. Die dritte Sache ist, dass wir Mitmenschen haben, die uns zeigen, dass wir Dinge falsch machen. Und, das ist vielleicht eine der wichtigsten Sachen, wir haben das Gesetz. Und das Gesetz ist etwas, das ist nicht nur anerkannt, will ich mal sagen, in der jüdischen oder christlichen Tradition, sondern das ist etwas, was anerkannt ist in der gesamten Menschheit. Das findest du überall wieder. Ich spreche mal von den ganz großen Sachen, ja. Ich spreche mal von den 10 Geboten, Sachen wie Lügen, wie Stehlen, wie Ehebrechen und so weiter, wo du sagen würdest, ja, also grundsätzlich sollte man nicht lügen. Ja, grundsätzlich sollte man auch nicht stehlen. Das ist eine Gesellschaft, die darauf beruht. Ja, das ist nicht ganz so rosig. Die hat nicht unbedingt eine Zukunft. Und trotzdem tust du es. Und ich auch. Und das ist ein Problem. Das zeigt, dass wir einen moralischen Knick in der Optik haben. Es gibt Dinge, die willst du nicht tun, aber die tust du immer wieder. Und jetzt wirst du vielleicht sagen, ja gut, aber das ist doch menschlich. Genau, das ist der Punkt. Das ist genau der Punkt. Es ist menschlich, aber es ist nicht gut. Es ist menschlich. Es gehört zu unserem Mensch, zu unserem Dasein dazu. Wir haben diesen moralischen Knick in der Optik. Und das geht sogar so weit, dass wir dann sagen, ja, wir sind gut, das sagt ja der Mensch meistens, der gibt das ja nicht zu. Und er sagt, ja gut, wenn wir gut sind, dann muss Gott ja eigentlich schlecht sein. Und dann sagen wir, hey, Gott ist eigentlich derjenige, der schlecht ist. Warum? Weil er uns erschaffen hat. Wenn wir Dinge tun, die nicht wirklich gut sind, dann sind wir nicht dran schuld. Wir sind einfach Roboter, die von Gott so erschaffen worden sind. Und im Endeffekt geben wir einfach die Verantwortung ab. Und wir sagen, Gott ist der Urheber im Endeffekt der Sünde. Übertragung jetzt mal in unser Leben. Stimmt es eigentlich in unserer Erfahrung, dass jetzt zum Beispiel Eltern, wo erwachsene Kinder irgendeine Straftat begehen, dass die ins Gefängnis müssen? Man könnte ja sagen, ja, ihr habt die Kinder ja gemacht, ihr habt die ja gezeugt und so weiter. Jetzt haben die irgendwie eine Straftat begangen, dann müsst ihr ins Gefängnis. Selbst bei uns ist es nicht der Fall, ja, in unserer Gesellschaft, dass wir sagen würden, ja, dann müssen die Eltern ins Gefängnis. Nein, das macht der erwachsene Sohn oder die Tochter. Die müssen das ausbaden, die Sache. Und die Bibel sagt in Hesekiel 18, sagt die Vers 20, die Seele, die sündigt, die soll sterben. Ein Sohn soll nicht die Ungerechtigkeit des Vaters mittragen und ein Vater nicht die Ungerechtigkeit des Sohnes mittragen. Das heißt, du bist selbst verantwortlich dafür, nicht die Eltern. Das ist im natürlichen Leben, das können wir nachvollziehen. Ja, da können wir einfach sagen, ja, stimmt eigentlich, das ist gerecht. Jetzt sagst du, ja gut, aber wie ist es denn mit diesen Schildern, die wir früher mal sahen, ja, als Kinder, die wir so gefürchtet haben, ja, Eltern haften für ihre Kinder? Klar, das ist bei Kleinkindern so. Ja, bei Kleinkindern, die eben noch nicht einen eigenen, will ich mal sagen, freien, rationalen Willen haben, ja, und unterscheiden können, da sind die Eltern für verantwortlich. Und ich mache kurz mal eine Klammer auf. Dafür ist Gott auch verantwortlich. Denn Christus, der ist gestorben, stellvertretend für die Sünden der ganzen Welt. Das heißt, das Angebot, in den Himmel zu gehen, gilt der ganzen Welt. Und das bedeutet auch, dass Kleinkinder zum Beispiel, die noch nicht im Alter der Verantwortung sind, in den Himmel gehen. Eltern haften für ihre Kinder, auch in diesem Sinne, ja, haftet Gott dafür. Was so eine Gnade ist, ja, was so eine Gnade ist, dass Gott, obwohl wir als Menschen das Problem in die Welt gebracht haben, dass Jesus Christus gestorben ist, damit unsere Kinder in den Himmel können. Also Gott, ja, ist nicht der Urheber, überhaupt nicht der Sünde, sondern ist was ganz anderes. Er ist Licht und Liebe und das muss auch so sein. Das ist unheimlich wichtig, dass das so ist für unser Leben, weil sonst wäre diese Welt einfach die Hölle. Gott ist Licht, das bedeutet, er ist groß, er ist weise, er durchleuchtet alles. Das bedeutet, er ist souverän. Ja, er ist souverän und er sieht den Anfang schon vom Ende her, sagt dann Jesaja. Er sieht es den Anfang vom Ende her. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass er außerhalb der Zeit ist. Er sieht die Zeit wie so ein Zeitstrahl vor sich und er sieht schon beide Dinge. Jetzt denk nochmal kurz nach über diesen Vergleich mit diesem Menschen, ja, dieses 2D-Menschen. Er sieht die Sache von außen. Wie groß ist Gott? Und das bedeutet jetzt im Umkehrschluss, das ist total wichtig, dass ich das nicht erklären kann. Diesen ganzen Sachverhalt. Ich werde nicht die richtigen Vokabeln benutzen können. Ich bin limitiert, um dir das zu erklären. Ich bin das 2D-Männchen. Ich habe keine 3D-Sprache. Das habe ich nicht. Aber es gibt bestimmte Dinge, die ich erkannt habe. Da sind wir jetzt gerade schon durchgegangen, dass ich nämlich limitiert bin. Und wir haben Gott, der reinspricht in die Zeit durch Jesus Christus, ja, und durch seine Propheten und der uns Dinge sagt, die wir verifizieren können und wo wir wissen können, die Dinge sind wahr. Zum Beispiel, dass wir Sünder sind. Das ist eine Sache, die wahr ist. Ja, und dann ganz, ganz viele andere Sachen. Und dass, wenn wir die tun, in diesem Zeitstrahl, seinen Geboten folgen, dass da Segen drauf beruht und so weiter. Ja, es gibt sehr, sehr viele Sachen, die wir dann doch wissen. Das ist ganz wichtig. Wir denken nicht postmodern, ja, dass wir sagen, ja gut, dann kann man ja gar nichts wissen. Doch, es gibt ein paar Sachen, die kannst du wissen. Ja, und daran kannst du Gott und die Bibel testen. Aber halt nicht alles. Und was Gott sagt, ja, das ist in Epheser 1, Vers 11, was jetzt seinem, will ich mal sagen, was jetzt in Richtung seines Willens und so weiter geht, warum lässt Gott das zu, darum geht es ja ein bisschen, wenn wir über Leiden und so weiter und einen schweigenden Himmel denken und so, dann lesen wir in Epheser 1, Vers 11, da steht, dass wir zuvor bestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, das ist Gott, nach dem Rat seines Willens. Rat bedeutet Ratschluss, ja. Und das Wort im Griechischen ist Boule. Und das ist sowas wie eine Ratssitzung. Ja, das ist ein sehr gutes Wort dafür. So eine Senatssitzung, wo die zusammensaßen und haben dann einen Beschluss gefasst. Und bei Gott, dieses Boule, bei Gott ist das ein Ratschluss. Das ist ganz wichtig. Das sind nicht ganz viele Ratschlüsse, sondern das ist ein Ratschluss. Das bedeutet sein Wissen, ja, das ist unmittelbar gleichzeitig und nicht sukzessive wie bei uns, ja, nacheinander, sondern das ist auf einmal ist es da. Es gibt einen Ratschluss und diesen hat Gott gefasst. Aber gefasst beinhaltet jetzt schon wieder, ihr seht, diese Limitierung in den Vokabeln. Gefasst bedeutet wieder, dass es irgendwann mal passiert ist. Gott ist außerhalb der Zeit. Aber ich versuche es halt irgendwie zu erklären, ja. Es ist auf jeden Fall eine einzige, umfassende, gleichzeitige Handlung. Und deswegen gibt es auch einen allumfassenden Plan, den Gott hat. So, aber wenn du das jetzt hörst, ja, dann denken wir sehr oft, oh, Plan bedeutet Zwangsjacke. Das bedeutet, wir sind alle Roboter, die nach diesem Plan handeln müssen. Und das stimmt nicht. Weil es gibt einen Unterschied zwischen einem Plan, der gefasst wird, und der Ausführung, wie dieser Plan ausgeführt werden soll. Ja, das sind zwei Paar Schuhe. Und hier kommt das Thema Sünde, freier Wille und so weiter ins Spiel. Denn stell dir vor, vielleicht die Szene in einem Film, kennt man ja, dass irgendwie so ein Held, der wird aufgefordert, eine ganz schwere Aufgabe zu machen. Ja, vielleicht von der Gegenpartei wurde gefangen und es sagt, hier, du kannst freikommen, wenn du die und die Aufgabe erledigst. So, und wie es dann so ist, ja, ist es nicht so, dass der das dann einfach machen kann, sondern man bindet ihm dann zum Beispiel noch die Hände auf den Rücken und das macht die ganze Sache noch viel schwieriger. Er muss zum Beispiel muss durch das Wasser schwimmen oder so. Ja? So, das macht die ganze Sache noch viel schwieriger. Der Plan bleibt. Das, was er tun soll, bleibt das Gleiche. Es wird nur schwieriger. Oder es kommt eine Komplexität rein. Und das ist genau das, was passiert ist durch die Sünde. Gott hatte seinen Plan und dieser Plan, der wird passieren. Gott ist souverän und dieser Plan, der wird wirklich zum Ende gebracht werden. Aber die Sünde hat eine Komplexität reingebracht. Aber nicht, dass Gott dadurch irgendwie, vor eine Unmöglichkeit gestellt worden ist, sondern es zeigt, wie bei diesem Film, einfach nur noch mehr die Exzellenz der Person. Weil wenn er das dann schafft, mit den Händen auf dem Rücken gebunden, das ist ja noch krasser. Deswegen bringt man ja auch so eine Szene rein in einem Film. Ja, das ist wieder Kontext. Ja, ein Film möchte die Exzellenz dieser Person bringen und bringt eine Komplexität rein. Und genauso ist das in der großen Story auch. Dass Gott lässt diese Komplexität zu, einfach noch um die Herrlichkeit noch größer werden zu lassen, um uns bestimmte Vokabeln noch besser zu erklären. Okay? Gott erfüllt also seinen Ratschluss trotz der Sünde. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. So, und jetzt gibt's was wirklich Interessantes. Ich möchte das vorlesen aus Goethes Faust. Ja? Und zwar in dem ersten Teil, da kommt der Mephisto rein und der Mephisto ist eine geniale Beschreibung des Teufels. Ja, und es zeigt einen guten Punkt, wie Gott seinen Ratschluss trotz der Sünde und trotz des Teufels erfüllt. Und zwar sagt der Teufel, als er reinkommt, sagt er, ich bin der Geist, der stets verneint. Ja, einfach brillant. Ich bin der Geist, der stets verneint. Wie willst du den Teufel besser beschreiben als das? Und das mit Recht. Er sagt, ich bin derjenige, der immer alles kaputt macht. Weißt du, wie dieser nervige Kerl, wo du gerade deine Sandburg am Bauen bist, am Strand, und du hast sie richtig schön aufgebaut und der setzt einfach einen Fuß drauf. So. Er sagt, ich bin der stets verneint, der immer alles kaputt macht. Und er sagt, und das mache ich mit Recht. Jetzt siehst du, wie bösartig er ist. Er sagt, das mache ich mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Darum besser wär's, dass nichts entstünde. Das heißt, ich hasse das, was entsteht und so weiter. Warum? Weil ich den Schöpfer, der dahinter steht, den hasse ich ja. Ja? Es wäre besser, dass nichts entsteht, dass es den Schöpfer gar nicht gibt. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Das ist sehr, sehr gut ausgedrückt. Das ist sehr, sehr gut ausgedrückt. Er ist der Vater der Sünde, der Vater der Lüge. Aber, und jetzt kommt's, Gott erfüllt seinen Ratschluss trotz des Teufels. Die erste Zeile habe ich euch noch nicht gelesen. Da sagt der Teufel ganz am Anfang, sagt er, ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Ich weiß nicht, was Goethe dabei sich gedacht hat, ja, oder wer dem das vielleicht auch eingeflößt hat, aber ich denke, dass es eher vielleicht so eine Ironie sein sollte, ja, Aber es ist so wahr, wie es nur wahr sein kann. Nämlich, dass er das Böse will, der Teufel will das Böse, sagt er ja hier. Aber es kommt stets das Gute bei raus. Ja, es kommt stets das Gute bei raus. Warum? Weil Gott seinen Ratschluss erfüllt, trotz der Sünde und sogar, das ist der nächste Punkt, durch die Sünde. Ja, die Sünde ist nicht einfach nur so ein Mist, dass es jetzt nun mal da ist, sondern Gott sagt sich, Leute, next level. Ich zeige euch jetzt, wie das mein Instrument wird. Wir sehen das sehr, sehr gut in der Geschichte von David und Goliath. Ja, das Schwert vom Goliath, was alle so gefürchtet haben, das wird im Endeffekt das Instrument, was er David benutzt, um den Kopf abzuhauen. Ja, er hat den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hatte. Ja, und das hat er gemacht durch den Tod. Er hat durch den Tod den zunichte gemacht, der die Kraft des Todes hatte. Ja, die Macht des Todes hatte. Wir haben das zum Beispiel auch gesehen in unserer Simson-Serie. Ja, aus dem Fresser kam Fraß. Er hat, will ich mal sagen, aus Asche Gold gemacht. So, wir haben es jetzt gesehen in Bezug auf den Teufel. Gott erfüllt seinen Ratschluss. Ja, trotzdem, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, dass der Mensch einen freien Willen hat. Da denken wir, wie muss ich das verstehen? Der Mensch ist kein Roboter, ja? Der Mensch ist ein freier Akteur mit der Macht, oder der hat die Möglichkeit einer rationellen Selbstbestimmung. Ja, und trotzdem, und das ist das Geniale, da sehen wir einfach, wie genial Gott ist, dass obwohl Gott einen Ratschluss hat, obwohl der Mensch wirklich einen freien Willen hat, der Mensch kann wirklich entscheiden zwischen zwei verschiedenen Optionen. Und trotzdem kommt Gott im Endeffekt zu seinem Ziel. Und ein herrliches Beispiel davon ist 1. Mose 50, wo Josef zu seinen Brüdern spricht. Da sagt er, die Brüder kommen zu ihm hin und denken sich, der Vater ist jetzt gestorben und jetzt wird der Josef, wird uns jetzt wahrscheinlich umbringen. Ja? Was er nicht zu Lebzeiten seines Vaters gewagt hätte. Gut. Und da spricht Josef zu den Brüdern und sagt, hey Leute, worüber denkt ihr nach? Also er sagt, fürchtet euch nicht, denn bin ich an Gottes Statt? Übrigens ganz interessant, wenn man an Gottes Statt ist, dann muss man gefürchtet werden. Das nochmal als nebenbei. Thema, Furcht ist ja. Aber zurück zu dem, dass Gott seinen Ratschluss erfüllt, ja, obwohl der Mensch einen freien Willen hat. Die hatten den freien Willen, diese Brüder. Und er sagt, ihr zwar hattet Böses gegen mich im Sinn. Das heißt, ihr, ja, wart geführt von diesem Teufel, der stets das Böse will. Ja, ihr hattet zwar Böses gegen mich im Sinn. Das war euer Wille. Und das habt ihr auch gemacht. Gott aber hatte im Sinn, seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken, er hatte es im Sinn, es gut zu machen, damit er täte, wie es an diesem Tag ist. Es ist genauso gekommen. Sein Ratschluss ist genauso gekommen. Ihr hattet zwar einen freien Willen, ihr wart in diesem ganzen Geschehen drin und ihr hattet das Böse im Sinn. Und Gott hat aber dieses Ganze benutzt jetzt, um ein großes Volk am Leben zu erhalten. Der Teufel, der kommt nur, um zu rauben, zu stehlen, zu töten. Aber Gott benutzt ihn, um ein großes Volk am Leben zu erhalten. Er nutzt das Volk Israel, damit die Nation, den Fall Israel benutzt er, um die Nationen zum Leben zu führen, das ewige Leben zu geben. Ja? Genial. Das ist absolut genial. Das bedeutet, und jetzt kommen wir dazu, Gott hat alles unter Kontrolle, aber er ist auch gut. Sein Wille ist gut. Und diese beiden Dinge, die widersprechen sich nicht. Ja? Und das möchte ich dir zeigen, nämlich Gott hasst Mord. Okay, Gott hasst Mord. In Sprüche 6 wird das gesagt. Da gibt es 6 Dinge, die gehasst werden. Ja, und er sagt ja zum Beispiel, eine Sache ist, dass er hasst Personen, die Blut vergießen. Gott liebt das Leben, Gott ist das Leben. Okay? Aber wie ist das denn, wenn wir zum Beispiel nach Apostelgeschichte 2 gehen? Da steht, dass es sein Ratschluss war, dass Jesus Christus sterben sollte. Kannst nachlesen, Apostelgeschichte 2, 23 oder so um den Dreh rum. wie passen diese Dinge zusammen? Gott will nicht, dass gemordet wird, und auf der anderen Seite will er, dass sein Sohn ermordet wird. Eben genau jetzt, wo wir das verstanden haben mit dem Ratschluss, ja, sehen wir, dass diese Sachen zusammenspielen. Auf der einen Seite war es sein Ratschluss, dass der Mensch von Herrlichkeit zu Herrlichkeit wächst, dass der Adam immer mehr wächst in Herrlichkeit. Wie das passiert, das hätte auch ohne die Sünde passieren können. Aber weil die Sünde ins Spiel gekommen ist, es gibt einen freien Willen, der Menschen konnte sich entscheiden, war es der Ratschluss Gottes, dies alles zu benutzen und sogar, dass sein Sohn getötet würde, ja, obwohl er sagen kann zu diesen Menschen, bevor die Nägel reinhauen, kann er mit seinem Liebeswillen sagen, ja, tut es nicht, ich will nicht, dass er ermordet wird. Und auf der anderen Seite sagt er, und es ist trotzdem in einem Rahmen drin, der dir Kontrolle gibt. Er sagt, es ist nicht außerhalb von meiner Kontrolle. Es ist nicht außerhalb meiner Kontrolle, aber in keinster Weise hat Gott das irgendwie ins Rollen gebracht. Wer das ins Rollen gebracht hat, war der Vater der Lüge, war der Teufel selbst. Ja? Und wir haben uns als seine Akteure hinter ihn gestellt und haben aus freiem Willen auch mitgemacht. Ja? Aber Gott benutzt dieses Ganze, um im Endeffekt etwas Wunderschönes dabei herauskommen zu lassen, nämlich dass Menschen errettet werden und dass Menschen in Ewigkeit im Himmel und vom Himmel auf die Erden regieren werden. Okay, was bedeutet das, ja, für unsere Erfahrung, die jetzt ist? Unsere Erfahrung hier auf der Erde ist, dass die Zutaten von dem Kuchen, ja, wenn wir das mit einem Kuchenbacken vergleichen, ja, dann schmecken die Zutaten einzeln nichts. Mehl oder Zucker kannst du einfach mal so essen, ja, die einzelnen Zutaten, das schmeckt nicht. Auch wenn der Kuchen in den Ofen gesteckt wird, das ist schrecklich. Aber der Kuchen am Ende, der ist einfach herrlich, schmeckt super, super gut. Und da will ich vielleicht nochmal drauf zurückkommen. Der Ratschluss, der ist total tröstend. Er ist total tröstend, weil du die Frage stellen kannst, warum ist meine Mutter gestorben, als ich 3 Jahre alt war? Warum bin ich im Rollstuhl aufgewachsen? Warum ist mein Geschäft ruiniert worden? Wenn du sagst, das alles kam nicht von Gott, dann ist Gott machtlos. Und dann fühlst du dich alleine. Dann fühlst du dich hilflos. Aber Gott hat die Kontrolle. Trotz der Sünde. Er ist kreativ. Er ist liebevoll. Und er ist immer siegend. Und das ist tröstend. Es gibt dir auf der einen Seite seine Liebe und es gibt dir auf der anderen Seite gibt es auch diese Kontrolle. Und das ist tröstend. Wir sehen in 1. Mose 50, als der Josef dann zu seinen Brüdern gesprochen hat, dann sehen wir das Resultat. Josef tröstete sie und redete zu ihrem Herzen. Wenn du das verstehst, dann kommt tiefer Trost in dein Herz rein. Wenn du verstehst, dass dieses Leben eine Vokabelstunde ist, wie ich das öfters nenne, ja? Unser Leben hier ist eine große Vokabelstunde. Es ist wie so eine Songwriting-Lehrstunde, die wir haben. Aber wo hat David seine Lieder geschrieben? Als er verfolgt wurde. Als er irgendwo in den Bergen war. Da hat er die meisten Songs geschrieben. Und Jesaja 45, Vers 3, da sagt Gott, ich werde dir Schätze aus der Finsternis geben. Ich werde dir Schätze aus der Finsternis geben. Es gibt Dinge, die lernst du nicht im Licht. Die lernst du in der Finsternis. Die lernst du nicht an Sommertagen, die lernst du an Wintertagen. Ja? Die lernst du auch nicht auf dem Gipfel, sondern die lernst du im Tal und manchmal auch im tiefsten Loch. Aber das sind diese versteckten Reichtümer, von denen Gott spricht. Er sagt, damit du erkennst, dass ich es bin, der Herr, der dich bei deinem Namen ruft. Gott kennt dich und Gott liebt dich und er hat alles unter seiner Kontrolle.